Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hünniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag, Birgit.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Vermögen aufbauen mit 40. Vor einigen Wochen hatten wir uns schon mal damit beschäftigt, wie es ist, mit 50 das Vermögen aufzubauen. Das heißt, jedes Jahr, jeder Lebensabschnitt bringt ja so seine eigenen Besonderheiten und Herausforderungen mit sich, aber genauso gut seine eigenen Chancen. Und das gucken wir uns heute mal für die 40-Jährigen an.
Ja, genau. Wobei also wichtiger Hinweis an der Stelle ist natürlich keine harte Grenze, dass man nur das in seinen 40ern machen darf, das in seinen 50ern, das in seinen 30ern, das in seinen 20ern. Sondern man kann auch mit 40 studieren, man kann auch mit 50 studieren. Also das ist sind nicht alle Menschen gleich. So.
Genau.
Wir haben aber trotzdem heute nochmal, also heute ist nochmal ein Recap quasi, Grundlagen Finanzplanung. So, schadet ja nicht, sich das ab und zu mal vor Augen zu führen, wie das Ganze ablaufen sollte. Plus, dass wir noch auf einige Besonderheiten eingehen werden, wie zum Beispiel, ja, also da fällt mir zum Beispiel das Thema Immobilie ein, wo dann die Frage ist, wie schnell will man Darlehen zum Beispiel zurückführen, wenn man eine Immobilie zum Eigennutz zum Beispiel hat. Und ja, Sondertilgung versus Geld anlegen, solche Themen kommen in dem Alter auf, wenn man Immobilie gekauft hat. Dann hat man so auch ab und zu mal die Situation logischerweise, dass man in seinen 40ern vielleicht mit dem Thema Vermögensaufbau, Finanzplanung, Altersvorsorge startet, weil es vorher nicht auf der Agenda stand. Und ja, da ist dann die Frage, wie geht man damit um, wenn man eben in seinen 40ern startet, nicht in seinen 30ern und auch nicht in seinen 50ern. Heute geht es um die 40er. Und da werden wir heute so ein kleines Roundup geben. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach rein. Wir haben nochmal Verteilung Bevölkerungsgruppen. Also wir haben, wen betrifft das? So zwischen 40 und 60 Jahren, das betrifft 26,8% der deutschen Bevölkerung tatsächlich. Aber da sind die in ihren 50ern mit drin. Wir haben jetzt nicht nochmal aufgesplittet zwischen 40 und 50. Aber ich gehe davon aus, dass es den einen oder anderen, der hier zuhört, eventuell ja, zugutekommt, dass wir das Thema hier aufgreifen. Dann, ja, was macht denn die Lebensphase ab 40 besonders? Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt. Hast du noch ein paar Ergänzungen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, kann natürlich bei jedem komplett auch anders aussehen. Aber in der Regel, ja, mit 40 hat man wahrscheinlich schon so ein paar Karrieresprünge hinter sich. Wahrscheinlich auch ein höheres Einkommen als noch mit 30. Familie ist auf jeden Fall da. Oder, also nicht auf jeden Fall. Also. Aber wenn man eine Familie haben will, dann ist die wahrscheinlich in den 40ern da. Wenn man das realisieren konnte, dann ja möglicherweise auch schon ein Haus gebaut. Das heißt, ja, viele Verpflichtungen, viele Ausgaben und mal gucken, vielleicht auch dann schon wieder der nächste Karrierewechsel oder eine komplette Neuorientierung oder eben auch ganz was anderes, nochmal eine Auszeit nehmen.
Vielleicht auch schon der Gewinn an Freiheiten, wenn man Kinder in seinen 30ern hat, dann sind die in den 40ern schon größer und sind ja vielleicht selbstständiger.
Ja.
So, dass man, vielleicht stehen die frühs alleine auf, dann kann man ein paar Minuten länger schlafen, die machen sich ihr Frühstück selber. Ja. Wobei es auch schwierig ist, ne? Der Sohn von meiner Schwester hat sein Frühstück selber gemacht und da hing dann der Finger an der Brotschneidemaschine. So. Der konnte zum Glück gerettet werden, deswegen kann ich das jetzt mit einem Augenzwinkern erzählen, die Geschichte. Also ja, Selbstständigkeit ist auch, oder die wachsende Selbstständigkeit ist auch manchmal mit Rückschlägen verbunden. So, aber die Brotschneidemaschine war halt neu und scharf. Ja. So, also mehr Zeit vielleicht auch, die man in seine Karriere stecken kann, dann höheres Einkommen und ja, dann auch höhere finanzielle Budgets, wobei das nicht zu pauschalisieren ist, was du schon gesagt hast, kann ja auch mit höheren Kosten einhergehen. Wenn man jetzt daran denkt, dass man nicht so spät Kinder bekommen hat und die dann vielleicht schon mit der Ausbildung starten, geht da wieder Geld rein. Das bedeutet, die Lebensphase mit 40 ist sehr, sehr divers, wenn man das so festhalten will. Der ein oder andere schlägt vielleicht auch nochmal eine berufliche Neuorientierung ein.
Ja.
Sei es kompletter Themenwechsel, sei es eine Selbstständigkeit, sei es ja, so, vielleicht auch mal eine Auszeit. Um mal zu reflektieren, was man so in seinen 30ern gemacht hat. Was alle Lebensphasen eint, wenn man sich mit dem Thema Finanzplanung beschäftigt und Vermögensaufbau, der erste Schritt sollte immer eine Status-Quo-Analyse sein und eine Zielplanung. So. Das würde ich auch machen, wenn ich schon einen Finanzplan habe, der in den 30ern entstanden ist. nochmal, ist ja ein schöner Zeitpunkt dann zu gucken, wenn es schon ein paar Jahre läuft, dann auch mal zu überlegen, wo will ich heute hin, passt das noch mit der Zielplanung von der Vergangenheit, stimmt das noch überein und wo bin ich tatsächlich hingekommen? Also man kann das auch nutzen, um einmal ein Recap zu machen, ob das, was ich mir vorgenommen habe, noch aktuell für mich ist und ob ich auf dem richtigen Weg bin. So. Gehen wir mal davon aus, wir starten neu, Zielplanung, Status Quo-Analyse, Grundlage und dann einmal Notgroschen einrichten. So. Idealerweise ist das Geld schon da, dann definiert man einfach, wie viel davon in den Notgroschen rein soll und dann kann man da einen Haken dran machen. So. Der zweite Punkt ist einmal dann wirklich, dass man dann sagt, der Notgroschen steht, dass man, es wird langsam relevanter, man wird älter, wir haben ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, nochmal checken, ob alle Vollmachten da sind, so die da sein sollten, da sprechen wir von Vorsorgevollmacht, gegebenenfalls ein Testament, wenn das notwendig ist, so also immer, wenn ich von der gesetzlichen Erbfolge abweichen will, dann sollte ich meinen letzten Willen idealerweise zu Papier bringen, beim Nachlassgericht hinterlegen idealerweise und genau, Vorsorgevollmacht, Testament, wenn man weiß, wie man behandelt werden möchte, Thema Patientenverfügung, wo man festlegen kann, wie man im Ernstfall behandelt werden möchte. Klingt alles noch weit weg, auch in den 40ern, aber ist immer gut, das zu haben, weil man nie weiß, wie das Leben kommt. So, wenn man Kinder hat, das wird gerne vergessen, Thema Sorgerechtsverfügung, da kann man dann festhalten, wer nach dem eigenen Tod das Sorgerecht für die Kinder erhält. Das ist ja auch schön, wenn es da vorher schon eine Regelung gibt und das für alle Beteiligten klar ist, damit man da einfach ja, von Anfang an dann weiß, wo die Kinder gut aufgehoben sind. So. Wenn es ernst wird und mir es nicht so gut geht, dann bin ich auch froh, wenn das geregelt ist, so, wenn ich das denn mitbekomme in dem Moment. So. Also Vollmachten checken, Bereich existenzielle Risiken und was auch häufig in den 40ern der Fall ist, dass es gerade in Familien, dass man auf ein oder zwei Einkommen existenziell angewiesen ist in der Familie. Und was da häufig vergessen wird, ist Thema Risikolebensversicherung. Das bedeutet, es besteht ja immer die Gefahr, dass einer gehen muss. Und das kann dann gegebenenfalls ein Loch in die Haushaltskasse reißen, gerade wenn Kinder da sind. Ist es dann vielleicht sinnvoll, dass man im Todesfall dort eine größere Geldzahlung an die Familie geht, damit man dann vielleicht der überlebende Partner ein Stückchen kürzer treten kann, sich mehr um die Kinder kümmern kann, das auch emotional verarbeiten kann, den Kindern helfen kann, das emotional zu verarbeiten. Ja, das sind so Themen, die nicht so schön sind, aber die sehr, sehr sinnvoll sind zu regeln. Nicht erst in den 40ern, aber ja, das sind so Grundlagen, über die sollte man immer nachdenken, gerade wenn man Verantwortung für Hinterbliebene hat. Der stirbt, den interessiert der Tod dann nicht mehr, logischerweise, der ist weg. Aber die hinterblieben, also die dann noch da sind, die haben dann im Zweifel ja ganz schön zu knabbern und da hilft es, wenn Geld dann erstmal nicht so der größte Druckpunkt ist und eine Risikolebensversicherung kostet in der Regel nicht die Welt. Da sprechen wir von ein paar Euro im Monat, die im Zweifel dann die ganze Situation sehr, sehr zumindest finanziell entspannen. So. Ansonsten auch nochmal gucken, wenn man in seinen 30ern und 20ern Versicherungen abgeschlossen hat, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass man da nochmal checkt, ob die Höhen passend sind. So, also meistens werden die einmal abgeschlossen, dann geht das Dokument ins Schubfach, dann kommt die Wertmitteilung, die gehen ungeöffnet einmal ins Schubfach. Und da mal ab und zu gucken, ob die Dynamiken dazu geführt haben, wenn man die drin hatte, also jährliche Anhebung der versicherten Rente, dass die dazu geführt hat, dass es vielleicht noch passend ist, weil die mitgewachsen ist mit dem Einkommen oder halt nicht. Dann gibt es vielleicht Erhöhungsoptionen, die man ziehen kann in so einem Vertrag oder man muss halt nochmal gucken, dass man nochmal eine neue Gesundheitsprüfung macht und das Ganze aufstockt, wenn man zu dem Schluss kommt, dass es von der Höhe her nicht mehr passend ist. Wichtig ist zu beachten, dass man dann ja auch schon eine Weile, wenn man angestellt ist oder sich bewusst dafür entschieden hat, als Selbstständiger in die gesetzliche Rente einzuzahlen, eventuell noch Ansprüche gegenüber der deutschen Rentenversicherung auf Erwerbsminderungsrente hat. Das sind so Punkte, die man dann mit einfließen kann in der gesamtheitlichen ja, Betrachtung der eigenen Absicherung. Und was wir dann auch häufig erleben ist, dass man, gerade wenn deutsche Rentenversicherung ein Punkt ist oder höhere Vermögenswerte dann schon da sind, Thema Erbschaft oder hinterbliebene Absicherung ist immer auch eine Frage von Ehe oder Nicht-Ehe. So, dann kannst du uns ja mal einen Einblick geben, worauf man da achten sollte, ja, oder was es mit sich bringt, wenn man verheiratet ist oder nicht verheiratet seid. Ihr seid, glaube ich, nicht verheiratet, beziehungsweise nicht, glaube ich, sondern weiß ich. genau, also das hat ja Auswirkungen auf eure Absicherung. Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
Naja, es hat natürlich einige finanzielle Vorteile, wenn man verheiratet ist. Zum einen zum Beispiel sowas wie Witwer- und Witwenrente, wenn der andere verstirbt. Ansonsten, klar, bei der Erbschaftssteuer, wenn ich erben würde, dann habe ich einen Freibetrag von 20.000 Euro. Wären wir verheiratet, hätte ich einen Freibetrag von 500.000 Euro. Ist jetzt nicht so relevant bei ihm, weil nicht so viel Vermögen da ist.
Das hat auch Vorteile, wenn man gut im Geld ausgeben ist.
Genau. Genau, also es ist schon finanziell vorteilhaft unter den aktuellen gesetzlichen Bedingungen, wenn man verheiratet ist, um dann eben auch diese hohen Freibeträge zu haben.
Ja, und die deutsche Rentenversicherung ist, wie gesagt, auch daraufhin ausgelegt. Ne? Wenn man nicht verheiratet ist, Witwe-Witwe-Rente wird halt schwierig.
Ja.
So. Gerade wenn auch keine Kinder da sind, die dann irgendwie noch Waisenrente oder sonst irgendwas begründen, dann kommt dann halt im Zweifel gar nichts. So, und da ist immer ein Punkt, drüber nachzudenken, ob der Schritt dann aus finanziellen Gründen halt Sinn macht, wenn man jetzt auch aus emotionalen Gründen das jetzt für sich selber nicht so als wichtig empfindet. Hat aber auch Nachteile, eher wenn es wieder auseinander geht, ist dann natürlich viel schwieriger, das Ganze auseinander zu dividieren. Da empfehlen wir jedem, über einen Ehevertrag nachzudenken. Das kann selbst bei einfachen Trennungen, wo jetzt keine großen Unterschiede im Vermögen, Einkommen oder sonst irgendwas da sind, keine Kinder, kann trotzdem zu Streitigkeiten kommen. Und da hilft es, man weiß, man hat ein Dokument erstellt, wo genau der Ablauf drin ist, wer kriegt was, wird auf den Versorgungsausgleich verzichtet, ja, nein und wie soll das Ganze ablaufen. So, das entspannt einfach, wenn man weiß, dass das finanzielle vertraglich geregelt ist. So. Das als Schnellablauf für das Thema existenzielle Risiken, ansonsten Versicherungen, die immer da sein sollten, Haftpflichtversicherung. So, also wer die dann noch nicht hat in seinen 40ern, jetzt ist spätestens Zeit, eine abzuschließen, wobei wir da sehen, dass wirklich da viele ihre Hausaufgaben gemacht haben und das bei ganz vielen Menschen da ist. Aber wir hatten vor der Episode ja drüber gesprochen, was das Thema Bubble angeht. Und da sind wir nicht frei von. Also man bewegt sich ja immer so in seiner Filterblase und nimmt dann Sachen als gegeben hin, die aber nur in dieser Blase, wo wir unterwegs sind, halt als gegeben da ist. Wir haben ja schon alleine im Beratungsalltag in unserer Honorarberatung hier ein Filter, weil hier nur Menschen herkommen, die sich in der Regel ein Honorar leisten können. So, und das darf man nicht vergessen, in unserem Fall, dass das dann eben schon eine Vorselektion ist und das nicht der normale Lebensalltag aller Menschen ist, den wir hier vortreffen. Und nur weil in unserem Mandantenstamm 100% eine Haftpflichtversicherung ist, haben, heißt das nicht, dass 100% der Menschen in Deutschland eine Haftpflichtversicherung haben. Und wenn unsere Mandanten im Schnitt gut mit ihren Lebensausgaben zurechtkommen und die gut decken können über das Einkommen, ist das auch nicht der Normalzustand für alle Menschen in Deutschland, logischerweise. Genau, also da ist man immer sehr, sehr anfällig und da müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, jetzt auch für den Podcast, dass es da keine Standardsituation in dem Fall gibt, die überall allgleich ist. Ist ja schon bei unseren Mandanten sehr, sehr divers. Ja. Was man aber sieht, ist so ein paar grundlegende Sachen. Wenn wir Mandanten aus dem Westen haben, spielt das Thema Erbe immer eine größere Rolle. Was jetzt in den 40ern dann auch immer relevanter wird, ist zum Beispiel, dass Eltern dann auch mal eine Schenkung vornehmen, vorzeitig an die Kinder, oder dass doch schon mal ein Erbfall eintritt. Und ja, da ist immer schön und ganz besonders vorteilhaft, wenn man dann eigentlich schon einen Finanzplan hat und das Erbe noch integrieren muss. Aber man kann auch so ein Erbe nehmen, um das initial als Anlass zu nehmen, einmal einen sauberen Finanzplan aufzustellen. So ein Erbe wäre auch eine Frage, was macht man damit? Nimmt man das zum Beispiel? Und da sind wir dann beim Thema vorzeitige Tilgung von Darlehen, ja, nein. Wir empfehlen immer, auf negative Zinsdifferenzgeschäfte zu achten, die zu vermeiden im eigenen Vermögen. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ich habe hier irgendwo ein Darlehen, sei es eine Immobilienfinanzierung aufgenommen, die kostet mich 3,5% Zinsen und ich kriege auf dem Tagesgeld 2% Zinsen und auf deutsche Staatsanleihen, die in meinem Portfolio vielleicht ein risikoarmer Baustein sind, 2% Zinsen oder 2,3 oder 1,7. Das ist ja gerade sehr, sehr dynamisch, auch mit der Zollpolitik von Donald Trump haben Investoren Gelder umgeschichtet von US-Staatsanleihen in deutsche Staatsanleihen unter anderem, und da sind die Renditen ein Stück weit gefallen. In Deutschland, in den USA sind sie hochgegangen. Und das führt natürlich dazu, dass die Zinserträge, die man jetzt in der Eurozone erzielen kann, mit Euroanlagen etwas gesunken sind. Und es kann dazu führen, dass man, also nicht nur das, aber insgesamt soll man immer darauf achten, dass man sowas nicht im Vermögen hat, dass man jetzt eben risikoarme Anlagen hat, Liquidität irgendwo verwahrt hat für 2% Zinsen oder sowas und vielleicht Immobiliendarlehen mit 3,5% Zinsen laufen hat. So, und da würde ich dann immer dafür tendieren, dass man diese risikoarme Liquidität, Basisliquidität sollte natürlich stehen bleiben, dass man das eben nutzt, um Darlehen zu entschulden, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwo 3,5% an die Bank zu bezahlen, um dann von der Bank 2% auf dem Tagesgeld zurückzubekommen und darauf noch Steuern zu zahlen. Also auf negative Zinsdifferenzgeschäfte im Vermögen achten. Die können zum Beispiel auch entstehen, wenn man noch irgendwelche Lebensversicherungen hat, Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, wo man vielleicht eine Verzinsung von 2 bis 3, manchmal nur 1, irgendwas Prozent pro Jahr kriegt. Das ist dasselbe Spiel. Da kann es auch Sinn machen, so einen Vertrag, wenn man merkt, der bringt mir weniger Ertrag, als ich Zinsen auf ein Darlehen zahle, so einen Vertrag aufzulösen. Das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Das ist hier keine Beratung heute, sondern ein Podcast. Der kann die individuelle Situation logischerweise nicht erfassen. Dass man solche negativen Zinsdifferenzgeschäfte auflöst, indem man so einen Vertrag zum Beispiel kündigt und das Geld nimmt und in ein Darlehen, in die Entschuldung eines Darlehens steckt, um dort dann weniger Zinsen bezahlen zu müssen. Also wenn negative Zinsdifferenzgeschäfte im eigenen Vermögen da sind, auflösen und ja, davon halt einfach profitieren, dass man die nicht mehr in der Bilanz stehen hat. So. Ansonsten haben wir jetzt einmal das Thema gehabt, Risiken, Basisliquidität. Kommen wir zum Thema Altersvorsorge, logischerweise. Ja, worauf sollte man da achten? Was sollte man da jetzt konkret unternehmen in seinen 40ern?
Vielleicht einfach mal eine Bestandsaufnahme machen von den Dingen, die man schon hat. Viele haben ja auch private Rentenversicherung im Portfolio. Oder viele machen sich ja auch schon Gedanken, wann sie dann in Rente gehen wollen. Oder machen sich dann zum ersten Mal ab 40 vielleicht Gedanken, ob sie vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen möchten oder nicht. Genau, also dass man so den Horizont erstmal ein bisschen absteckt, guckt, wie alt werde ich, wann möchte ich in Rente, wie viel Geld brauche ich dann überhaupt hinten raus, gucken, was ist alles da, reicht das aus, um es dann hinten auszufinanzieren und ja, falls nicht, dann schauen, welche Optionen ich habe.
Ja, du hast so wie da gesagt, wie alt werde ich, genau. Ist natürlich jetzt schwer zu greifen dann, also ich habe, das ist so bei der Altersvorsorge so der ein ganz, ganz entscheidender Punkt, Thema Lebenserwartung, dass man sich damit beschäftigt. Wie alt ist meine statistische Lebenserwartung? Hatten wir schon in dem Beitrag mit Vermögensaufbau mit 50 mit drin. Das bedeutet, je älter ich werde und je gesünder ich alt werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein hohes Alter erreiche. Weil ich ja gezeigt habe, dass ich schon 40 werden kann, ist meine Lebenserwartung jetzt höher im konkreten Endjahr am Ende gemessen, als wo ich auf die Welt gekommen bin. So, weil ja leider nicht alle Menschen 40 geworden sind, die sind dann schon raus aus der Statistik und die, die übrig bleiben, haben im Schnitt eine höhere Lebenserwartung als die komplette Kohorte, als sie zur Welt gekommen ist. So. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, ich sollte mit einem relativ langen Leben rechnen, wenn ich jetzt in meinen 40ern bin und noch sehr, sehr gesund bin. Und mich nichts anderes zum Schluss kommen lässt, dass ich eben ja, nicht zu einem längeren Leben tendiere, sei es auf familiäre Vorerkrankungen etc. pp. Und das bedeutet, dass ich dann mit entsprechenden Puffern arbeiten sollte. Also wenn die im Radio heißt, statistische Lebenserwartung 84, 85, kann es durchaus sein, dass meine individuelle statistische Lebenserwartung deutlich drüber liegt und ich sollte nie mit meiner mittleren Lebenserwartung rechnen, in der Altersvorsorgeplanung, weil es ja durchaus sein kann, dass ich der Glückliche bin oder die Glückliche, die älter wird als die statistische Lebenserwartung. Und dann sollte ich eben ausreichend hohen Puffer einplanen, um dieses längere Leben ja, finanzieren zu können. Also in der Altersvorsorge sollten entsprechende Puffer drin sein. Häufig kann es zum Beispiel der eigene Immobilie sein, dass man sagt, okay, wenn ich halt ein gewisses Alter erreiche, dann habe ich die Immobilie noch als Sicherheit da. Falls ich dann noch da bin, dann veräußere ich die halt und ziehe eine Wohnung oder so. Um dann nochmal Liquidität zu haben. Und wenn ich eben dieses Alter nicht erreiche, dann geht die Immobilie als Erbmasse an die Kinder, so, wenn Kinder da sind oder an eine gemeinnützige Stiftung oder sonst irgendwas, an einen Verein. Also es soll ein ausreichender Puffer da sein. in der Altersvorsorgeplanung. Und dann geht es natürlich darum, wenn ihr die Status Quo-Analyse gemacht habt, die Birgit schon angesprochen hat, dann zu überlegen, welcher Weg der richtige ist für die Altersvorsorge und für den Vermögensaufbau generell. Welche Wege siehst du da?
Zum Beispiel das Wertpapierdepot.
Okay.
Also klassisch selber in ETFs zum Beispiel investieren. Wobei ich mir dann, also da ist ja eh nie zu spät, damit anzufangen. Das heißt, auch mit 40 kann ich noch anfangen, in Wertpapiere zu investieren. Sollte mir aber vorher über verschiedene Aspekte der Wertpapieranlage Gedanken machen. Allen voran Risiko. Wie risikoreich möchte ich investieren? Wie viel Risiko kann ich überhaupt eingehen? Auf Grundlage meines vorhandenen Vermögens zum Beispiel oder meiner Einnahmen und Ausgaben. Und dann eben sich ja ein Portfolio zusammenstellen oder sich Hilfe holen, um sich eins zusammenzustellen. Genau, das wäre so ein klassischer Weg.
Ja, wichtig ist an der Stelle, wenn ich quasi in meine Rentenplanung, Altersvorsorgeplanung reingehe und sehe, also bisher noch nichts gemacht habe und sehe, dass es sehr, sehr schwer wird, quasi meinen Ruhestand bis zum Ende auszufinanzieren, heißt das nicht, dass ich den Kopf in den Sand stecken sollte und nichts mehr machen sollte, sondern jeder Euro hilft hinten raus. So, auch wenn ich meine statistische Lebenserwartung ist vielleicht 87 und ich würde gerne bis 95 planen, damit ich ausreichend Puffer habe und ich sehe, dass ich mit meinen finanziellen Möglichkeiten eigentlich die Altersvorsorge nur bis 85 absichern kann, ist es doch immer noch besser, wenn ich bis 85 abgesichert bin, als wenn ich gar nicht abgesichert bin. So, das heißt, jeder Euro hilft und gerade hinten raus, wenn vielleicht im Alter das Geld knapper ist als jetzt in der Erwerbsphase, falls ich da ein bisschen mehr Luft habe finanziell, umso wichtiger ist es, ein paar Euro mehr zu haben hinten raus. Das ist so das Phänomen, dass man jetzt vielleicht, wenn das im Budget ein bisschen üppiger ist, die letzten 100 Euro im Budget gar nicht mehr so spürt. Aber wenn es wirklich knapp ist im Budget, dann können 100 Euro einen riesen Unterschied machen zwischen, ich kann das an Lebensmitteln einkaufen, was ich möchte, zu, ich muss jeden Euro einzeln umdrehen. Also es macht immer Sinn zu starten, auch wenn man merkt, dass es sehr, sehr schwer wird, wirklich eine 100% Abdeckung sicherzustellen. Also das ist mir immer ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass jeder Euro zählt und wichtig ist und ja, einfach Gas geben, wenn man den Plan festgelegt hat und zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen Baustein meiner Altersvorsorge, ist das Wertpapierdepot, und andere vielleicht die deutsche Rentenversicherung und eine andere Säule ist das Eigenheim zum Beispiel, dass man dann einfach einmal den Plan festlegt und dann den konsequent umsetzt und regelmäßig, wie wir schon gesagt haben, Controlling. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Hat sich irgendwie meine Lebensumstände geändert? Kann ja auch mal mit 40, in den 40ern, kann eine Scheidung dazukommen? Das kann auch mal alles umwerfen. Und da muss man auch noch mal neu denken. Neben dem Wertpapierdepot, wo man Aktien reinpacken kann, Anleihen reinpacken kann, ETFs, die am Ende Aktien und Anleihen kaufen, kann man auch eine Immobilie zur Vermietung drüber nachdenken. Da sollte man sich aber überlegen, was das alles mit sich bringt. Verpflichtet ja auch ein Stück weit zum Beispiel für Instandhaltung zu sorgen. Wenn da Kosten anfallen, dann muss man dafür aufkommen. Da ist wirklich wichtig und das empfehlen wir jedem, da mal eine Kalkulation zu machen, sich 1, 2, 3 Objekte rauszusuchen und die wirklich mal mit dem Spitzenbleistift durchzurechnen, um dann das Ganze auch zum Beispiel mit dem Wertpapierdepot vergleichen zu können unter allen steuerlichen Aspekten. Und dann eine Abwägung zu machen, womit fühle ich mich wohler, Chancen, Risiken vergleichen. Eine Immobilie ist immer ein Einzelwertrisiko, muss ich mir bewusst sein. Das kann sich positiv als auch negativ auswirken. Und es bringt halt einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich, selbst wenn ich das Ganze an eine Verwaltungsgesellschaft, an eine Hausverwaltung auslagere. So, und das muss man sich auch die Frage stellen, bin ich gerne Vermieter? Und habe ich Probleme damit, zum Beispiel eine Mieterhöhung rauszuschicken? So haben wir auch Mandanten, Mandantinnen, die sich schwer damit tun, zum Beispiel Mieten zu erhöhen. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich über Jahre, Jahrzehnte Mieten konstant halte, aber die Kosten steigen. Dann geht irgendwann die Kosten-Nutzen-Rechnung für das Objekt nicht mehr auf. Also man sollte sich bewusst machen, was mit der Vermietung eines Objektes einhergeht. Und zum Beispiel auch, wenn ich ein Objekt aus steuerlichen Gründen kaufe, um zum Beispiel entlastende Effekte auf meine Einkommenssteuer zu haben, dass die Steuereffekte kleiner werden können, in zum Beispiel Risikofällen, wenn ich nicht mehr so viel verdiene, nicht mehr so viel Steuern zahle, dann habe ich natürlich auch gegebenenfalls weniger Steuerersparnis bei so einer Immobilie. Deswegen unser Plädoyer, so eine Immobilie sollte sich auch einigermaßen rechnen, wenn keine Steuereffekte greifen. Generell ist es so, Investments, die sich nur aus Steuergesichtspunkten rechnen, sind ein schwieriges Thema. Und sollte man in der Regel eher Abstand davon nehmen. So. Ansonsten kann man schon mal drüber nachdenken, ob man gegebenenfalls das als Option in Betracht ziehen möchte, später mal vielleicht einer deutschen Rentenversicherung Rentenpunkte zuzukaufen, auch wenn das erst mit 50 dann wieder möglich ist. Genau, kann man schon mal mit auf dem Schirm haben, dass es gegebenenfalls irgendwann mal sinnvoll sein könnte, in der deutschen Rentenversicherung dort nochmal Geld reinzustecken, um Rentenpunkte zuzukaufen. Das ist aber eine extrem individuelle Entscheidung. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf unseren Podcast zu den verschiedenen Schichten der Altersvorsorge, wo wir Thema Rürup-Rente, Riester-Rente etc. pp. Beleuchtet haben. Gerade wenn man viele Kinder hat, kann eine Riester-Rente ab und zu durchaus Sinn machen. So. Und man kann eine Geldanlage statt in ein Depot auch in eine private Rentenversicherung packen und gegebenenfalls Steuervorteile mitnehmen, wenn man die Nachteile, die so ein Vertrag mit sich bringt, in Kauf nehmen möchte und zu dem Schluss kommt, dass die Nachteile, also diese Vorteile, überwiegen. Ansonsten, hast du noch einen Punkt, den man mit beachten sollte?
Ich glaube, wir haben es jetzt erstmal alles soweit abgedeckt, das Wichtigste, was es gibt. Ansonsten gibt es noch viele Informationen im Artikel, den wir auch mit verlinken. Und genau.
Ja, wichtig ist an der Stelle, was du gesagt hast, wir verlinken noch einige Informationen mit. Wir haben ja in den verschiedenen Episoden schon ganz viele Themen aufgerollt, gerade zum Thema Geldanlage, gerade zum Thema Versicherung wie Rürup-Rente, Riester und so weiter und so fort, private Rentenversicherung, die verlinken wir alle mit. Ja, da einfach Stück für Stück durchhören und dann die eigene Finanzplanung aufbauen, den eigenen Plan für Vermögensaufbau aufbauen. Und wenn man zum Schluss kommt, dass eine Beratung sinnvoll ist, gerne bei uns in der Honorarberatung zum Thema Finanzplanung und Anlageberatung anfragen. So, ein bisschen Eigenwerbung fällt uns immer schwer an dieser Stelle, passt aber ganz gut. Und ja, wenn Fragen aufkommen, schreibt uns gerne. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schön, dass ihr dabei wart.
Ciao.